herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, das ist Folge 166 und gleichzeitig die zweite Folge zum Roman A Murder in Mesopotamia, der im Jahr 1936 erschienen ist. In dieser Folge werde ich gleich zu Anfang verraten, wer Louis Leitner umgebracht hat. Insofern bitte nicht hören, wenn die Spannung erhalten bleiben soll. Und, auch das ist ein kleiner Spoiler, die Folge wird wieder lang. Zuvor aber noch eine kleine Richtigstellung. Ganz am Ende des Romans verrät Amy Leatheren, dass Poirot nach Auflösung des Falls mit dem Orient Express nach Europa zurückfährt und dass er erst dort mit einem anderen Mord zu tun bekommt. Ich habe in der letzten Folge dazu angemerkt, dass das eventuell ein Fehler der Autorin sein könnte, weil Murder in Mesopotamia im Sommer spiele und Murder on the Orient Express im Winter. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, auch wenn ich dabei bleibe, dass Agatha Christie oder Amy Leatheren, kann ja auch passieren, sich hier geirrt haben muss. Denn Murder on the Orient Express spielt zwar im Winter, das wird explizit erwähnt, also der Zug bleibt nicht in einem unzeitgemäßen Schneesturm im Frühling, im April zum Beispiel, stecken, aber Murder in Mesopotamia spielt nicht im Sommer, auch wenn es heiß ist, sondern im März. Und weil Hercule Poirot danach noch ungefähr eine Woche in Syrien bleibt, reist er ungefähr Anfang April zurück und das ist definitiv nicht Winter. Das ist eigentlich völlig irrelevant, aber ich wollte zumindest meine eigene Behauptung richtigstellen. Nun also zurück zum Roman und los geht's mit den Spoilern. In Murder in Mesopotamia geschehen drei Verbrechen. Das erste ist schnell erklärt. Die Person, die alle im Camp für Father Lavigny halten, den Mönch und Experten für Ursprachen, der ist ein Hochstapler. Es handelt sich um den Kunstdieb und Fälscher Raoul Meunier. Er hat wertvolle Funde der Ausgrabung gestohlen und sie durch meisterhafte Repliken ersetzt. Mit seinem Komplizen Ali Yusuf setzt er sich ab, beide werden aber in Beirut geschnappt. Das ist das erste Verbrechen, kein Mord. Anne Johnson wird grausam ermordet, weil sie herausgefunden hat, wer der Mörder von Mrs. Leitner war. Und törichterweise möchte sie es noch einmal durchdenken und, naja, wir Leserinnen und Leser, wir wissen dann schon, das wird nicht gut gehen. Sie wird es zwar durchdenken können, aber sie wird es nicht überleben. Also nicht überraschend, dass das ihr Todesurteil ist. Der Mörder selbst bezeichnet das später als einen Fehler, er sei nicht ganz bei sich gewesen. Denn eigentlich ist er mit Anne Johnson gut befreundet gewesen und sie war sogar ein wenig in ihn verliebt. Diese besondere Beziehung zum Mörder war wahrscheinlich der Grund, warum sie nicht gleich mit ihrem Wissen zu Poirot gegangen ist oder zur Polizei oder warum sie nicht wenigstens Amy Leatheren einen Tipp gegeben hat. Dieser zweite Mord ist spontan geplant und ausgeführt worden, nicht besonders kunstvoll, aber eben auch nicht unglaubwürdig anders als beim ersten Mord. Denn zu dem komme ich jetzt. Louis Leitner wird von ihrem Ehemann ermordet. Eigentlich ist es ihr doppelter Ehemann. Ihr erster Frederick Bosner ist gleichzeitig ihr zweiter Eric Leitner. Dass Eric fast wie eine Kurzform von Fred Eric klingt, ist übrigens eher ein Zufall, denn Frederick Bosner hat sich seinen Decknamen nicht selbst ausgedacht, sondern von einem Toten übernommen. So wurde Eric Leitner als Frederick Bosner begraben, als ein armes Opfer dieses Zugunglücks, und Frederick Bosner lebte als Eric Leitner weiter. Wie ich in der ersten Folge schon sagte, müssen wir hier manch unglaubwürdige Kröte schlucken. Zunächst und vielleicht entscheidend, dass Louis Leitner ihren Ehemann unwissentlich zum zweiten Mal heiratet. Selbst wenn sie beim ersten Mal nur wenige Monate verheiratet waren und selbst wenn seitdem viele Jahre vergangen sind und er sich natürlich geändert hat, anders aussieht und so weiter. Ja, es ist doch auch so, dass für Louis praktisch fortwährend durch die Drohbriefe, die sie erhalten hat, die Möglichkeit, dass ihr Mann noch lebte, wachgehalten wurde. Denn diese Drohbriefe wurden ja angeblich von ihrem Mann geschickt. Also sie bekamen gar keine Gelegenheit, ihn wirklich zu vergessen. Er bleibt als Realität lebendig. Und sie scheint ihm ja auch Glauben geschenkt zu haben, sonst hätte sie die anderen Beziehungen nicht abgebrochen. Also sie hat immer Angst bekommen, wenn sie in einer anderen Beziehung war, dann kam der Drohbrief, ich werde dich umbringen, wenn du den nur heiratest. Naja, dann hat sie es offenbar gelassen. Übrigens, in diesem Roman schwirren eine Menge Zahlen dazu herum, wie viel Zeit denn genau vergangen ist zwischen der ersten und der zweiten Heirat. Perrault spricht einmal von nearly 20 years ago. Das ist allerdings eine sehr grobe Schätzung. Wir haben zwei ziemlich belastbare Zahlen. Im Vorwort schreibt Dr. Riley, der Fall habe sich vor 4 Jahren ereignet, das wären vom Erscheinungsjahr 1936 zurückgerechnet, 1932. Die Hochzeit von Louis und Eric Leitner hätte dann 1930 stattgefunden. Nach der eigenen Auskunft von Mrs. Leitner hat sie als 20-jährige Frau 1918 geheiratet, kurz danach verschwindet ihr Mann offenbar tot. Es lagen also zwischen ihrer ersten und ihrer zweiten Eheschließung 12 Jahre. Zwischen dem Verschwinden ihres Mannes und ihrer Ermordung 14 Jahre. Beides sind nicht nearly 20 years. Ich find's auch nicht so ganz glaubwürdig, dass Frederick Bosner so ohne weiteres die Identität von Eric Leitner annehmen konnte. Nicht nur, dass er über diesen Menschen ja praktisch nichts wusste, aber gut, vielleicht waren im Gepäck viele Hinweise. Er hat aber nicht nur die Identität angenommen, sondern ja zwangsläufig das ganze soziale Umfeld. Eric Leitner lebte ja nicht im luftleeren Raum, er war offenbar ein Archäologiestudent und wird Dozenten, Professoren, Kommilitonen gehabt haben, selbst wenn er jetzt durch irgendeinen Zufall keine Familie gehabt haben sollte. Das scheint ja der Fall gewesen zu sein, zumindest ist davon nicht die Rede. Also, dass er sich da so ohne weiteres eingefügt hat, das ist erst entweder unwahrscheinlich oder zeugt von großem Glück oder eben davon, dass er ein wahnsinnig guter Schauspieler gewesen sein muss. Okay, davon kann man ausgehen. Wir müssen es also einfach hinnehmen, wie so vieles andere, dass Frederick Bosner sich so gründlich in Eric Leitner verwandelte, dass es niemand merkte und dass er sich eine beeindruckende Reputation in einem Feld aufbaute, das ursprünglich gar nicht das seine war. Ebenfalls nicht glaubwürdig ist, dass Frederick die Drohbriefe an seine Frau in ihrer eigenen Handschrift geschrieben hat, damit er später zur Not behaupten konnte, sie habe sie selbst geschrieben. Aber erstens mal wird am Anfang nicht klar, warum er das überhaupt annahm, dass er das irgendwann behaupten müsste, und zweitens, warum hat sie das selbst nicht gemerkt? In Zeiten, in denen dauernd mit der Hand geschrieben wurde. Nun aber zum Verbrechen selbst. Dr. Leitner hat eigentlich ein felsenfestes Alibi. Er war die ganze Zeit auf dem Dach und das stimmt tatsächlich. Naja, wahrscheinlich hätte er mit ganz viel Glück vom Dach steigen und seine Frau in ihrem Zimmer erschlagen können, aber das hätte die Glaubwürdigkeit nun wirklich überstrapaziert und es wäre immens riskant gewesen. Und am Ende wird klar, er war die ganze Zeit auf dem Dach und er hat trotzdem seine Frau in ihrem Zimmer ermordet. Wer das anstellt, ist schon ziemlich kreativ, eigentlich genial. Er lockt seine Frau mit einer gespenstischen Maske zum Fenster. Diese Maske hat im Tageslicht nichts Gespenstisches, also seine Frau ist nicht ängstlich, verschreckt, sondern wütend. Und deshalb schiebt sie den Vorhang beiseite, öffnet das Fenster, streckt den Kopf durch die Gitterstäbe hindurch nach oben, um nachzusehen, wo die Maske denn hergekommen ist. Nichts Unglaubwürdiges. Natürlich riskiert Dr. Leitner, dass seine Frau schläft, dass sie die Maske nicht bemerkt oder nicht zum Fenster geht. Aber das Risiko ist recht gering. Die Maske macht sicher viel Krach. Und Louis Leitner ist angesichts dieser billigen Gesichtsattrappe verständlicherweise ziemlich sauer. Wütend auf sich selbst, wahrscheinlich, weil sie darauf reingefallen ist. Aber vor allem wütend auf die Person, die ihr diesen Streich gespielt hat. Und auch ich wäre wahrscheinlich aufgestanden, wäre zum Fenster gegangen und hätte nach oben geschaut. Oben steht aber Dr. Leitner nicht mehr mit der Maske, sondern mit einem Quirn. Das war bzw. ist ein Handmühlstein, wie er offenbar in diesem Tell, also in diesem Hügel, in großen Mengen ausgegraben wurde. Quirns hatten natürlich ein gewisses Gewicht, konnten aber von einer Person problemlos getragen werden, waren eben Handmühlsteine. Vor allem aber hatten sie ein Loch. Und durch dieses Loch zog Dr. Leitner ein Seil, sodass er den Quirn nicht nur nach unten fallen lassen, sondern auch wieder nach oben ziehen konnte. Natürlich, er musste gut zielen und wahrscheinlich auch darauf achten, dass der Stein nicht gleich den Kopf abriss. Aber auch wenn ich kein Experte bin, kommt mir das nicht unmöglich vor. Dass ihn jemand dabei beobachtet, das war unwahrscheinlich, denn er achtete darauf, dass niemand auf das Dach kommen würde und Louis Leitners Fenster ging nicht auf den Hof, sondern zur anderen Seite auf die Felder hinaus. Ja, es blieb ein gewisses Risiko, aber das nahm er in Kauf. Ein wenig war er ja doch ein Spieler. Er schiebt den Quirn also auf dem Dach wieder unter die anderen Steine. Das ist ein bisschen leichtsinnig, denn natürlich sucht man nicht zuerst auf dem Dach nach der Tatwaffe, aber irgendwann vielleicht schon. Und dann wäre er auf jeden Fall dran gewesen. Das Haus wird natürlich durchsucht, aber offenbar kann sich niemand vorstellen, dass diese komischen Steine irgendwie was mit der Tat zu tun haben und deshalb schaut man eben nicht nach. Das ist tatsächlich Glück, vielleicht auch unglaubwürdig. Ich denke, wenn Poirot einmal sein Vorurteil gegenüber körperlicher Ermittlungsarbeit abgelegt und selbst nach der Tatwaffe gesucht hätte, er hätte sie gefunden. Ungesäubert, mit Blutfleck und Haaren der Ermordeten. Natürlich wusste Eric Leitner nicht, wie seine Frau nach ihrer Ermordung fallen würde, aber er war da flexibel. Er war, und das wusste er, dass es so sein würde, er war der Erste, der sie entdeckte und konnte also in aller Ruhe alles arrangieren. Also egal, wie sie gefallen war, er würde das irgendwie schon hinkriegen. Und durch die Stäbe des Fensters war es sehr unwahrscheinlich, dass sie nicht zurück ins Zimmer fallen, sondern irgendwo im Fenster liegen bleiben und so sichtbar sein würde. Alles in allem ein genialer Plan. Und weder Anne Johnson noch Hercule Poirot haben bis zum Schluss irgendwelche Beweise. Es passt eben alles nur ganz gut zusammen und ist weniger unwahrscheinlich als die anderen Möglichkeiten. Weil es keine Beweise gibt, gibt es naheliegenderweise auch kaum Indizien. Auch hier ist es eher so ein Zusammenspiel von mehreren Kleinigkeiten, die dann irgendwie doch ziemlich deutlich in eine Richtung weisen, zumindest wenn man mal einen Teil davon in Betracht gezogen hat. Ein ganz kleiner Hinweis kommt im 15. Kapitel. Am Anfang der Ermittlungen von Hercule Poirot, da erklärt er zunächst, er würde ja in solchen Fällen gleich den Ehemann verdächtigen und er schließt das dann aus gleich drei Gründen aus. Dann kann das verdächtig klingen, weil wenn jemand so offensichtlich nicht die schuldige Person ist, weil in manchen Kriminalromanen ist es dann eben doch, aber da kann man bei Agatha Christie leider nie so richtig sicher sein. Es gibt aber ein wirkliches Indiz und das ist das Fensterindiz. Dieses Indiz ist aber ebenfalls kein Beweis, sondern es weist nur auf eine Möglichkeit hin und es bringt das felsenfeste Alibi des Ehemannes nicht wirklich zu Fall, aber es macht es weniger felsenfest. Dieses Indiz besteht aus mehreren Aspekten, kleinen Hinweisen, die manchmal eher hingestreut werden, manchmal aber auch einigen Raum einnehmen, ohne dass ganz klar ist, warum. Das ist auf der einen Seite faszinierend, weil so manches ineinander greift und auf der anderen Seite etwas unfair, weil wir nicht wirklich mitraten können. Das eine oder andere bekommen wir nämlich gar nicht so genau gesagt. Wirklich relevant wird das Fenster für die Ermittlungen nämlich erst, als Anne Johnson kurz vor ihrem Tod noch die Worte »The window, Nurse, the window« ausstößt. Denn eigentlich, das sind sich alle sicher, spielt das Fenster keine Rolle. Kann das Fenster keine Rolle spielen. Denn es ist zu. Es ist geschlossen. Am Schluss erfahren wir, dass das Fenster von Louise Leitner selbst geöffnet wurde, um nach der Maske zu sehen, und dass es von Dr. Leitner wieder geschlossen wurde, als er die Leiche seiner Frau in Anführungszeichen entdeckte. Und weil das Fenster offen steht, kann Anne Johnson den überraschten Schrei Louises hören, als sie bemerkt, dass ihr Mann sie töten wird. Es gilt in der Tat lange als ein Fakt, dass das Fenster in Louise Leitners Zimmer zur Tatzeit geschlossen ist. Zunächst einige Erläuterung. Die beiden Fenster in diesem Haus gehen nicht auf den Innenhof hinaus wie die meisten anderen Fenster des Hauses, sondern nach außen. Sie blicken auf Felder hinaus. Sie sind mit zwei Flügeln ausgestattet, mit Fensterglas. Diese beiden Flügel sind allerdings nachmittags, also während der Tatzeit, geschlossen, weil kein Insektennetz vorhanden ist. Sonst würde man wahrscheinlich einen sehr geplagten Mittagsschlaf verbringen. In den Fensterrahmen sind Metallstäbe eingelassen. Das Fenster scheint während der Tat verschlossen, denn Amy Lederman, als sie sich von Louise Leitner verabschiedet hat, zum Nachmittagsschlaf, hat es geschlossen zurückgelassen. Und es war dann, als Amy nach dem Mord wieder in das Zimmer kam, immer noch geschlossen. Und Dr. Leitner hat natürlich nicht zugegeben, am Fenster irgendwas verändert zu haben. Und er kam da auch offenbar nicht in Verdacht. Insofern scheint es gleich auf doppelte Weise unmöglich, dass jemand durch das Fenster ins Zimmer oder aus dem Zimmer herauskommen kann. Der Mörder muss also durch die Tür gekommen sein und diese Unmöglichkeit besteht bis zum Schluss. Es ist niemand hereingekommen oder herausgekommen. Auf der anderen Seite erfahren wir schon im 14. Kapitel, dass Anne Johnson einen Schrei ungefähr zur Tatzeit gehört hat. Sie macht in ihrer Aussage schnell eine Art Rückzieher. Vielleicht habe sie sich geirrt und naja, irgendwie in dieser Umgebung mit den Grabungen und allem drum und dran, da schreit doch immer jemand irgendwie und wahrscheinlich hat sie das gehört. Und doch bleibt Poirot dran. Zweimal organisiert er ein Experiment, um herauszufinden, ob Miss Johnson einen Schrei der Ermordeten gehört haben könnte. Zunächst Im 20. Kapitel stößt Amy Leatheren mehrere Schreie in Louis Leitners Zimmer aus. Und nichts davon ist im Esszimmer zu hören. Esszimmer, der Raum, in dem sich Anne Johnson zur Tatzeit aufgehalten hat. Nichts ist zu hören, denn das Fenster ist geschlossen. Es überrascht auch niemand, dass da nichts zu hören ist, denn, wie gesagt, Fenster war geschlossen, Mauern sind dick, warum sollte da etwas durchkommen? Poirot lässt nicht locker. Und beim zweiten Mal im 22. Kapitel schreit er selbst. Und das ist dann im Esszimmer zu hören. Aber Poirot hält sich nicht im Zimmer von Louis Leitner auf, sondern im Zimmer von Father Lavigny. Und dort hatte er eine der ausgegrabenen Tafeln zum Fenster getragen, um sie genauer zu betrachten, sagt er zumindest. Und dabei hat er sich, na, zumindest ist das seine Aussage, den Zeh gestoßen. Das ist zunächst mal von Bedeutung, trotz der beiden unterschiedlichen Orte des Schreis, denn das Zimmer des Mönchs liegt exakt die gleiche Strecke vom Esszimmer entfernt wie das Zimmer der Ermordeten. Beides sind Eckzimmer des Hauses und das Esszimmer liegt genau zwischen ihnen. Das zeigt der Plan des Hauses im Kapitel 4. Und diese Frage stellt sich dann auch Amy Leatheren. Also sie stellt sich am Ende des 22. Kapitels die Frage, warum war Poirots Schrei zu hören und ihrer nicht? Was war der Unterschied? Poirot war im Zimmer von Father Lavigny zum Fenster gegangen, um besser sehen zu können. Das Problem, was wir an dieser Stelle haben, ist, Poirot weiß natürlich, ob das Fenster vor ihm offen ist oder nicht, aber wir wissen es nicht. Wir kriegen es nicht gesagt. An keiner Stelle wird gesagt, Poirot ging zum offenen Fenster und schaute hinaus. Er hätte natürlich zum Fenster gehen können, um besseres Licht zu haben, aber wenn wir mal nicht annehmen, dass die Fensterscheiben völlig verdreckt waren, wird er das auch mit geschlossenen Fenstern gehabt haben. Aber an anderer Stelle erfahren wir, dass die Fenster immer nachmittags geschlossen waren, der Insekten wegen. Und Poirot führt seinen kleinen Test kurz vor dem Mittagessen durch. Also nicht nachmittags. Nur ein kleiner Hinweis, ganz versteckt, aber immerhin. Am nächsten Abend scheint Anne Johnson eine Eingebung zu haben, kurz bevor Amy Leatheren zu ihr stößt. Sie steht auf dem Dach und schaut in die Ferne. Wir bekommen nicht gesagt, in welche Ferne. Als Amy sie anspricht, wendet sie sich ihr zu, also sie dreht den Kopf, und flüstert, sie habe gesehen, wie jemand in das Haus habe kommen können, ohne gesehen zu werden. Amy Leatheren folgt ihrem Blick, sie sieht Mr. Reiter und Father Lavigny, zwei Verdächtige, klar, aber sonst nichts. Aber das war ja gar nicht die Richtung, in die Miss Johnson gesehen hat, als sie ihre Erleuchtung hatte. Und es ist gut möglich, dass sie dabei in die genau entgegengesetzte Richtung geschaut hat, also über die Felder, dorthin, wo auch das Fenster der Ermordeten liegt. Wieder ein subtiler Hinweis, dass das Fenster wichtig sein könnte. Und dann die letzten Worte Miss Johnsons. Das Fenster. Nurse, das Fenster. Durch diese Worte wird Poirot nun wirklich ernsthaft auf das Fenster aufmerksam. Er verbindet plötzlich eine Menge Dinge rund um das Fenster miteinander. Wenn das Fenster offen war, da muss es jemand geöffnet, vor allem aber auch wieder geschlossen haben. Und das ergibt nur dann Sinn, wenn die schuldige Person entweder durch das Fenster kam, das ist unmöglich, oder wenn Louis Leitner selbst den Kopf durch das Fenster gesteckt hat. Natürlich hätte theoretisch auch noch die schuldige Person den Kopf durch das Fenster gesteckt haben können, aber richtig Sinn ergibt das auch nicht. Also, das andere ist sinnvoller. Louis Leitner steckt den Kopf selbst durch das Fenster und dann ist der Weg nicht mehr sehr weit zum Dach. Und zu jemandem, der sich auf dem Dach aufgehalten hat, und zwar die ganze Zeit, und der gleichzeitig die Möglichkeit hatte, das Fenster nach der Tat wieder von innen zu schließen, nämlich Dr. Leitner. Außerdem im 25. Kapitel nach Miss Johnsons Ermordung wird ein Körn, also dieser antike Handmühlstein mit einem Loch, der wird unter ihrem Bett gefunden. Auf ihm ein Blutfleck und Haare, offensichtlich von Louis Leitners Kopf, die Tatwaffe. Poirot überrascht das nicht, denn er weiß ja schon Bescheid, aber für uns ist es ein weiterer Hinweis. Denn so einen Stein trägt man ja nicht in der Tasche herum, um mal jemanden zu ermorden, wenn man gerade Bedarf dazu hat. Es ist überhaupt eine seltsame Tatwaffe. Und schon in Kapitel 6, daran hätte ich mich aber nicht erinnert, erfahren wir, dass auf dem Dach jede Menge von diesen Steinen herumliegen. Woanders begegnen sie uns meines Wissens nicht. wieder eine Verbindung mit dem Dach. Der Körn muss also irgendwie vom Dach nach unten gekommen sein. Warum hätte Miss Johnson ihn bei sich haben sollen und so weiter. Schließlich dann noch ein zweiter Blutfleck auf dem Teppich vor dem Waschbassin. Es ergibt komplett Sinn, dass er dort gefunden wird, denn der Mörder hätte sich ja dort die Hände waschen können, er hätte da irgendwie tropfen können oder was auch immer. Aber wie wir später erfahren, der Teppich ist vertauscht worden. Er lag ursprünglich am Fenster und als sie umfiel, hat sie doch dort offenbar ein bisschen Blut vergossen und alles, was irgendwie auf das Fenster hinweist, konnte Dr. Light natürlich nicht gebrauchen, deshalb tauschte es aus. Das ist kein Indiz, weil es gibt keinen Grund dafür anzunehmen, dass da irgendwas vertauscht wurde. Die beiden Teppiche sehen genau gleich aus. Nachher ergibt es dann plötzlich Sinn, warum der Teppich ausgetauscht wurde. Es ist ein weiteres Puzzleteil, damit das Bild stimmig wird. Es sind alles einzelne kleine Puzzleteile und es braucht einen Anhaltspunkt, um sie überhaupt miteinander in Verbindung zu bringen. Und das ist der Tipp von Anne Johnson. Insofern liegt die eigentliche Genialität in diesem Fall überhaupt gar nicht bei Hercule Poirot, naja, so ein bisschen, er hat es immerhin aufgenommen, sondern bei Anne Johnson, denn sie ist ganz von selbst draufgekommen. Und leider hat sie es aus Liebe oder Loyalität zu Dr. Leitner versäumt, sich gleich jemandem anzuvertrauen. Das war ihr Todesurteil. Eher auf literarischer Ebene muss man natürlich sagen, sie musste sterben, sonst hätte nämlich nicht Poirot auf die richtige Lösung kommen können, denn die wäre schon da gewesen. Etwas ist seltsam an diesem Roman. Eigentlich ist fast die komplette Ermittlungsarbeit von Amy Leatheren und Hercule Poirot für die Katz. Wie oft erzählt er, dass es darauf ankommt, was für eine Person Louise Leitner gewesen sei, was sie für ein Mensch gewesen sei und so weiter. Aber eigentlich spielt das keine Rolle. Es kommt nicht auf die Persönlichkeit des Mordopfers an, um das Rätsel zu lösen, sondern auf die des Mörders. Und nichts, was Louise Leitner hätte tun können, hätte den Mord verhindert, außer sich nicht in Richard Carey zu verlieben. Und das ist ja manchmal leichter gesagt als getan. Und hier gerät die ganze Argumentation, gerade auch die von Hercule Poirot, in die Nähe einer gefährlichen Täter-Opfer-Umkehr. Denn irgendwie schwingt der Vorwurf mit. Wenn Louise Leitner nicht so eine gefährliche und verführerische Person gewesen wäre, dann hätte sich Frederick Bosner nicht so unsterblich in sie verliebt, dass er sie niemals lebendig aufgegeben hätte. Also ist sie selbst schuld, dass sie ermordet wird. Das ist natürlich gefährlicher Unsinn, denn es ist die Schuld Dr. Leitners, dass sie ermordet wird. Vielleicht kann man das auf einen psychischen Defekt schieben, aber auf einen, der immer noch zu Dr. Leitner gehört. Nichts, was Louise getan hat oder hätte tun können, rechtfertigt den Mord an ihr. Es passt nicht zu Poirot, dass er darauf nicht eigens hingewiesen hat. Doch auf der anderen Seite deutet er niemals an, anders als zum Beispiel in Murder on the Orient Express, dass der Mörder seiner Strafe entkommen sollte. So weit geht er dann doch nicht. Auch dieser Mord ist für ihn unentschuldbar, egal was sonst passiert ist. Wir können es uns jetzt einfach machen und das Urteil fällen, dass Hercule Poirot und der Rest der Romanbesetzung mitsamt Agatha Christie einfach ein patriarchales, problematisches Frauenbild haben. Doch so einfach ist es tatsächlich nicht. Zunächst mal ist es gefährlich, zu viel Gewicht auf die Ähnlichkeit von Louise Leitner und Catherine Woolley zu legen. Agatha Christie hat nach ihrer eigenen Aussage Inspirationen durch die reale Welt, vor allem durch reale Personen, immer mit großer Freiheit aufgenommen und das dann sehr was Eigenes draus gemacht. Und so ist das, was Agatha Christie von Catherine Woolley erzählt in ihrer Autobiografie, das zeichnet das Bild einer zwar faszinierenden, aber auch sehr problematischen Frauengestalt. Aber es geht nun nicht, das einfach eins zu eins auf Louise Leitner zu übertragen. Es gelte all das, was Agatha Christie von Catherine Woolley schreibt, automatisch auch für Louise Leitner. Aber verfolgen wir die Spur der gefährlichen Frau. Wir bekommen darauf mehrere Hinweise. Die eklatantesten. Im 8. Kapitel sagt Mr. Coleman zwar über Louise Leitner: She's one of the kindest women I've ever met. Sie ist eine der freundlichsten Frauen, die ich jemals getroffen habe. Aber kurz danach sagt er eben auch: She's a damned good-looking woman. Rather like those fairy women who came out of marshes with lights and lure you away. Sie ist eine verdammt gut aussehende Frau. Ein bisschen wie diese Feen, die mit Lichtern aus den Sümpfen kommen und einen weglocken. Das wird dann später von Hercule Poirot in seiner abschließenden großen Enthüllungsrede sinngemäß zitiert. Als ein Hinweis darauf, wie gefährlich Louise Leitner für ihre Umgebung war. Und zwar gegen ihren eigenen Willen. Das sei eben ihre Natur. Mehrfach verwendet Poirot das Bild der Katze, die nicht aus bösem Willen mit der Maus spielt, sondern weil es so in ihr angelegt ist. Poirot zeichnet Louise Leitner fast wie eine schizophrene Persönlichkeit. Grausam, wenn ihre Natur die Kontrolle übernimmt, und wenn dann die Vernunft wieder regiert, dann sei sie eine einfühlsame, hilfsbereite, wunderbare Persönlichkeit. Schon im 2. Kapitel wird Louise Leitner als allumeuse bezeichnet, eine französische abwertende Charakterisierung einer Frau, die Männer erotisch anmacht, ohne wirklich im Sinn zu haben, etwas mit ihnen anzufangen. Sheila Riley ist eine vehemente Anhängerin dieser Deutung, weil sie sich die starke Anziehungskraft einer Frau, die von ihrer Warte aus schon uralt ist, nicht anders erklären kann. Mehrere Male wird Mrs. Leitner als Belle Dame sans Merci bezeichnet, als schöne Dame ohne Gnade. So heißt ein Gedicht von John Keats von 1819. Amy Leatheren verbindet damit schlechte Erinnerungen, weil sie es in der Schule auswendig lernen musste, aber vielleicht auch, weil es im Grunde gefährlicher Unsinn ist. Die titelgebende Fee erscheint als wunderschöne Frau, die einen tapferen Ritter mit ihrem Tanz und ihrem Gesang verführt und ihn dann zu einem verlorenen Herumirren ohne Lebenssinn verdammt. So etwas mit Louise Leitner zu verbinden, das ist schon eine starke Anschuldigung, auch wenn das dann oft mit dem Zusatz verbunden ist, ich kann ja nichts dafür, und überhaupt sei sie außerdem noch eine wunderbare und liebenswerte Persönlichkeit. Auch Amy Leatheren, die Louise gegenüber grundsätzlich sehr positiv eingestellt ist, findet es etwas unheimlich, wie schnell sie bereit ist, Louise Leitner einen Gefallen zu tun. Und Poirot, der versteigt sich dann außerdem zu dem Urteil, Louise Leitner habe sich nie etwas aus Männern gemacht, wenn sie sie erstmal erobert habe. Dann habe sie keine Verwendung mehr für sie gehabt und sie habe ihren Mann nur deshalb als Spion angezeigt, weil sie ihn loswerden wollte. Allerdings gibt es überhaupt gar keinen Hinweis dafür, dass Louise Leitner ihren Mann deshalb angezeigt hat, weil sie ihn loswerden wollte. Und auch in den Drohbriefen findet sich da offenbar keine Anspielung dafür. Und das wäre doch wirklich eine super Gelegenheit gewesen, das nochmal richtig ihr aufs Brot zu schmieren, dass sie nicht nur ihm offenbar untreu werden will, sondern ihn außerdem noch verraten hat. Aber es passt in das Gesamtbild, das Poirot von Louise Leitner zeichnet, aber ein Gesamtbild, das dann, wie gesagt, für die Auflösung des Falls überhaupt keine Rolle spielt. Es ist angelegt in der Person von Dr. Leitner, dass er sich so sehr an seine Frau klammert, dass er sie nicht nur jahrzehntelang mit Drohbriefen verfolgt, sondern sie dann außerdem noch umbringt, damit sie ja keinen anderen nimmt. Wenn wir also auf Louise Leitner schauen, dann haben wir zunächst mal das wenig schmeichelhafte Bild aus Poirots Abschlussrede. Das Bild, das mit den Aussagen einiger anderer über sie völlig übereinstimmt. Und dann haben wir noch Catherine Woolley als Deutungsfolie, deren Schilderung in Agatha Christies Autobiografie. Allerdings habe ich mit diesem sehr stimmigen Bild zwei Probleme. Das eine wäre gegen Agatha Christie gerichtet. Es ist zeitgebunden, denn dort ist ein patriarchales Frauenbild gezeichnet, das eine Frau zu einem instinktgetriebenen, fast animalischen Wesen macht. Eine Frau als Bedrohung für die Männerwelt um sich herum, egoistisch und gegen die gesellschaftlichen Regeln ihrer Zeit, die es eben verhindern, dass Frauen diese Seite an sich ausleben. Insofern erscheint dann die Ermordung fast folgerichtig. Interessanterweise wird das von niemandem so deutlich ausgesprochen wie von der jüngsten handelnden Person, nämlich von Sheila Riley. Sie verkündet im 18. Kapitel vehement, sie wolle nicht, dass die schuldige Person gefasst würde, sie habe der Welt mit der Ermordung Louise Leitners einen Gefallen getan. Ich sagte ja schon, ich habe mit diesem Frauenbild massive Probleme, vor allem weil es übergriffige Männer zu unschuldigen Opfern macht. Das gleiche übrigens, was hier an Louise Leitner kritisiert wird, ihre unglaubliche Anziehungskraft, das ist bei jemandem wie Richard Carey völlig in Ordnung und wird äußerst positiv bewertet. In dem Gedicht von John Keats wäre er der tapfere Ritter, der den Reizen der Fee hilflos ausgeliefert ist. Aber noch ein zweites und ich finde sehr interessantes Problem mit dieser Deutung. Sie stützt sich ausschließlich auf Aussagen aus zweiter Hand. Wenn wir Louis Leitner begegnen, wenn auch durch die Brille und mit der Stimme von Amy Lederer, dann haben wir ganz sicher keine männermordende Fee vor uns. Wir lernen kennen eine intelligente Frau, unabhängig und eigenwillig, wunderschön und charmant, faszinierend und scharfzüngig. Eine Frau, die vielleicht zu wenig Geduld hat mit Tollpatschigkeit und schon gar keine Geduld mit Boshaftigkeit und die dann sehr scharf werden kann. Das wird besonders deutlich in der Auseinandersetzung mit Marie Mercado in Kapitel 6, wo sie die doch recht plumpen Anfeindungen der jüngeren Frau mit kontrolliertem Sarkasmus kontert. Auf einer anderen Ebene liegen die kleinen Neckereien gegenüber David Emmett in Bezug auf dessen Interesse an Sheila Riley. Das ist aber auch schon alles, was wir direkt mitbekommen. Das andere ist Hörensagen. Zum Beispiel die massiven Vorwürfe, die uns in Kapitel 3 als leise Andeutung später aber immer wieder begegnen, nämlich erstens, Louis Leitner hätte überhaupt gar kein Interesse an Archäologie und was wolle sie dann überhaupt an einer Ausgrabungsstätte? Und zweitens, vergifte sie die früher so unbeschwerte Atmosphäre. Das erste ist ganz offensichtlich falsch, denn im Verlauf der ersten 100 Seiten zeigen ganz viele kleine Bemerkungen, wie sehr Louise Leitner in der Materie drin ist. Also sie ist ja keine gelernte Archäologin, aber sie hat sich offenbar reingearbeitet und von Langeweile oder Desinteresse überhaupt gar keine Spur. Das ist eher das Gebiet von Marie Mercado. Und das Zweite. Ja, natürlich verändert es die Balance in einem Team, wenn die Ehefrau des Leiters dazustößt. Das ist reine Gruppendynamik, vor allem wenn er noch Eifersucht dazukommt wie bei Anne Johnson. Und andererseits, das stellt Poirot am Ende sehr klar, die veränderte Atmosphäre liegt an Dr. Leitner, der seine Mordpläne schmiedet. Vielleicht ist das auch ein ganz kleines Indiz, denn in den Schilderungen, die wir mitbekommen von der Zeit im Jahr davor, da wird dann gesagt, naja, da war es überhaupt noch gar nicht so schlimm. Da, klar, es war nicht so einfach, dass die Ehefrau dazu kam, aber eigentlich war alles in Ordnung. Aber in diesem Jahr liegt es an zwei Dingen. Einmal indirekt, dass plötzlich sich Mr. Carey und Mrs. Leitner ineinander verlieben. Und zweitens, dass da ein Leiter der Expedition unterwegs ist, der nicht ganz bei der Sache ist, weil er Mordpläne schmiedet und das vergiftet die Stimmung. Mrs. Leitner interessiert sich sehr für andere Menschen. Das kann als Aushorchen gedeutet werden, gar als Begier, alles über andere zu wissen, um es gegebenenfalls gegen sie verwenden zu können. Aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass Louis Leitner tatsächlich das tun wollte oder irgendjemanden erpresst hat. Das sind Mutmaßungen. Leider wieder vor allem bei Hercule Poirot und selbst da nicht als Mutmaßung, dass sie etwas gemacht hat, sondern dass es ein Mordmotiv war, weil man es von ihr erwartet hat. Das alles sind Deutungen, die mit einer grundlegenden Etikettierung als Egoistin übereinstimmen. Aber wenn dieses grundlegende Etikett nicht stimmt, dann bleibt einfach ein großes Interesse für andere. Dann bleiben Anteilnahme und Fürsorge. Und da bleibt dieser eine Satz von Mr. Coleman, Louis Leitner sei eine der freundlichsten Frauen gewesen, die ihr je begegnet wäre. Und das stimmt sowas von überein mit den Schilderungen von Amy Lederer. Im sechsten Kapitel wird Amy zum Beispiel sehr gründlich von Louis Leitner ausgefragt über ihre Lebensgeschichte und überhaupt über das, was sie interessiert. Das verwundert Amy etwas, weil sie Mrs. Leitner bisher für eine Lady gehalten hat und das auch weiter tun wird, aber eine Lady so etwas einfach eigentlich nicht tut. Die hat kein so großes Interesse an anderen Menschen. Allerdings, das wissen Amy und wir da noch nicht, sind etliche dieser Fragen der Tatsache geschuldet, dass sie sich vor einem Verfolger aus Amerika fürchtet. Selten habe ich Poirot in seiner Schlussansprache als so konservativ erlebt. Vielleicht spricht daraus auch die Verzweiflung, bei allem Auseinandernehmen von Mrs. Leitners Persönlichkeit auf keine richtige Spur gestoßen zu sein. Seine Etikettierung der Ermordeten als Egoistin ist eng verbunden mit seiner Behauptung, sie wolle eine moderne, unabhängige Frau sein. Und ob er das als Kompliment meint, ist gar nicht so sicher. Wahrscheinlich sieht er es einfach als Tatsache an, die das Motiv für die Tat klarer macht, was sie nicht tut. Er verbindet das zum Beispiel mit der Lektüre der Verstorbenen. Im 17. Kapitel erfahren wir etwas über den Lesegeschmack von Mrs. Leitner. Das heißt, wir erfahren, welche Bücher Poirot in ihrem Zimmer vorfindet. Zumindest erfahren wir einige der Buchtitel. Poirot wählt Titel, die auf ein wissenschaftliches Interesse hinweisen und gleichzeitig auf ein Interesse an selbstbewussten, unabhängigen Frauen. Das sind die Bücher und das, was ich in Kürze über sie herausgefunden habe. Da stehen zwei Bücher, Who Were the Greeks und Introduction to Relativity. Wer waren die Griechen und Einführung in die Relativitätstheorie. Das sind zwei Bücher, die sich nicht genau zuordnen lassen, zumindest nicht für mich, das ist aber nicht schlimm. Sie zeigen Louis Leitners großes Interesse an Geschichte, gerade weil die Griechen für die Ausgrabung ihres Mannes keine Rolle spielen. Es ist also nicht einfach so ein bisschen Faktenwissen anhäufen, was man dann brauchen kann bei der Ausgrabung. Also allgemeines Geschichtsinteresse und auch ein Interesse an den Naturwissenschaften. Die Relativitätstheorie Albert Einsteins war in den 20er und 30er Jahren sehr populär, gerade auch in progressiven Kreisen. Sie stand für einen Neuaufbruch und den Bruch mit der Tradition, insofern gut zu verbinden mit ihrem Interesse an modernen, unabhängigen Frauen. Dann Life of Lady Hester Stanhope. Hier gibt es eine Vielzahl von Werken, die in Frage kommen. Von einer Biografie, die die Tochter des Halbbruders von Lady Stanhope verfasst hat, also ziemlich alt schon, bis zu der beim Zeitpunkt der Abfassung des Romans gerade erschienenen Biografie von John Haslip. Aber wie auch immer, Lady Hester Stanhope, 1776 bis 1839, hat einen großen Teil ihres Lebens im Orient verbracht. Sie residierte dort zeitweise als Fürstin und starb dann verarmt. Und sie galt als eines der Urbilder unabhängiger, unangepasster Frauen. Sie spielte übrigens auch eine wichtige Rolle für den Background einer Parker-Pine-Geschichte, The House at Shiraz. Ich habe sie in Folge 126 vorgestellt. Ein weiteres Buch, Crew Train. Hier ist wahrscheinlich der Roman von Rose Macaulay gemeint, veröffentlicht 1926. Macaulay war beeinflusst von Virginia Woolf, sie war Pazifistin und Feministin. Crew Train handelt von einer jungen, selbstbewussten Frau, die sich in der Londoner Gesellschaft der 1920er Jahre behaupten muss. Und nach allem, was ich im Internet gefunden habe, ist dieser Roman auch heute noch sehr lesenswert. Dann Back to Methuselah, zurück zu Methusalem. Ein fünfteiliger Theaterstück-Zyklus von 1921 von George Bernard Shaw. Dieser Zyklus behandelt die Zeit oder umfasst die Zeit von der Schöpfung der Welt bis zum Jahr 31.920 nach Christus. Das Stück oder die Stücke handeln von dem Weg der Menschheit zur Aufklärung, von starken Frauenfiguren, vom Protest gegen die Spießigkeit. Und es ist 1932, also in dem Jahr, in dem der Roman spielt, unglaublich populär. Als Buch übrigens nicht als Theaterstück ist es kaum aufführbar. Schließlich dann noch Linda Condon von Joseph Hergesheimer, veröffentlicht 1919. Es handelt von einer Frau der US-Oberschicht, die nicht gelernt hat, Gefühle auszudrücken oder sich selbst zu verlieren. Eine Frau, die von ihrer eigenen Schönheit so fasziniert ist, dass sie mit deren Verschwinden durch das Alter nicht zurechtkommt. Und hier hat Poirot natürlich genau die Argumente, die er braucht, um Louis Leitner so zu charakterisieren, wie er sie haben will. Eine Frau, die keine Gefühle zeigen kann, die irgendwie emotional verarmt ist und so weiter. Was er dabei nicht berücksichtigt ist, dass man auch Bücher lesen kann, ohne sich hundertprozentig mit den Protagonistinnen zu identifizieren. Vielleicht gerade, weil man es nicht tut. Und dass die Persönlichkeit der Louis Leitner, die wir kennenlernen, gar nicht übereinstimmt mit der von Linda Condon. Soweit ich das erfassen kann, ich habe das Buch nicht gelesen. Und ganz abgesehen davon, dass noch mehr Bücher in diesem Bücherregal gestanden haben werden, die vielleicht in eine ganz andere Richtung reisen. Insofern drängt sich mir eher der Eindruck auf, dass Louis Leitner sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen anpassen wollte. Und das wurde von ihrer Umgebung sowohl von Frauen als auch von Männern als Bedrohung empfunden. Und dann wäre zum Beispiel der Grund dafür, dass sie ihren Ehemann als Spion angezeigt hat, die wäre kein reiner Patriotismus gewesen, so ihre eigene sozial erwünschte Darstellung. Noch weniger allerdings wäre es die bequeme Weise, sich eines Ehemannes zu entledigen, na, welch grausame Unterstellung Poros, sondern es wäre dann vielleicht so etwas wie die Weigerung, in ihrer Ehe alles mitzumachen. Denn welche Übergriffigkeit von Seiten ihres Ehemanns, sich und sie in Gefahr zu bringen, ohne sie einzuweihen. Aber es ist nicht die Art von Louise, sich alles gefallen zu lassen, auch wenn das nach Ansicht von Amy Lederman und von Hercule Poirot die Art von Ehefrauen war, irgendwie alle schlechten Seiten an ihrem Mann zu erdulden. Einer der wenigen Kritikpunkte, die Amy Lederman an Louise Leitner hat, ist ihre Affäre mit Richard Carey. Wir können einmal davon ausgehen, dass es sie gegeben hat, auch wenn wir dafür keinen direkten Beweis haben. Wir bekommen nichts davon mit. Die Reaktion der drei Betroffenen durch diese Affäre ist ganz unterschiedlich. Für Dr. Leitner ist das genau der Anstoß, seine Drohung aus den anonymen Briefen nun tatsächlich wahrzumachen. Für Richard Carey ist es ein Grund für schlaflose Nächte, weil er seinem Freund nicht wehtun will und sich doch gegen seine eigenen Gefühle nicht wehren kann. Er ist nun mal verliebt. Und es ist sehr unfair, dass die Schuld dafür irgendwie Louise gegeben wird. Denn zum Ersten zwingt sie ihn nicht, sich in sie zu verlieben. Dieses Geraune von magischer Verführungskraft finde ich echt ärgerlich. Und zum anderen tut sie nichts, um irgendwie mit ihm zu spielen, sondern sie selbst sind über beide Ohren in ihn verliebt. Und das immerhin erkennt Poirot sehr klar. Und auf der anderen Seite erleben wir mit, wie sie von einem Treffen mit Carey am Fluss, wir gehen davon aus, dass es ein Treffen mit Carey am Fluss ist, es wird nicht gesagt, aber dass sie von diesem Treffen glücklich und im besten Sinn aufgeputscht zurückkehrt. Es sollte ihr wirklich nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die einzige dieses Dreiecks ist, die das wirklich genießt. Und ich tue mich sehr schwer, Mitleid mit Dr. Leitner zu haben. Das heißt, es gelingt mir überhaupt nicht, wie Amy Lederman das ganz am Schluss noch tut. Eigentlich könnte ich jetzt diesen Roman in Grund und Boden verdammen, als ein Loblied auf ein patriarchales Frauenbild, wo unabhängige Frauen selbst schuld sind, wenn sie ermordet werden. Ich tue das nicht, weil Agatha Christie, die sicher wusste, was sie tat, uns eine Louise Leitner nahebringt, die deutlich anders ist, als sie der größte Teil ihrer Umgebung sieht. Und schon allein das ist ihre Tragik. Eine Frau, die zum Opfer dieser Umgebung wird und die schließlich von einem Mann getötet wird, der dafür zumindest ein bisschen oder ein bisschen mehr bemitleidet wird. Und so hält Agatha Christie ihrer Gesellschaft einen unbarmherzigen Spiegel vor. Und sie benutzt dafür auch ihren wenig geliebten belgischen Detektiv, der ein Teil der Gesellschaft ist, aus ihr nicht herauskommt und die Ermordete trotzdem rächt. Und das macht irgendwie auch Hercule Poirot interessanter und weniger eindimensional, als es auf den ersten Blick erscheint. Soviel noch einmal zu Murder in Mesopotamia. Das Setting, der Mittlere Osten, die Ausgrabungsstätten, das wird uns noch häufiger begegnen. Aber in der nächsten Folge geht es erstmal zurück nach London. Auch das ein Schauplatz, an dem die Autorin viel unterwegs war und den sie geliebt hat. Und dann darf Hercule Poirot wieder auf seine Art Archäologe sein, der Vergangenheiten freilegt. Und wir werden dabei eine weitere interessante Frauengestalt kennenlernen, die Hercule Poirot dann sozusagen bis zu seinem literarischen Ende begleiten wird. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Dabeisein bei dieser langen Folge und alles Gute.